Ja, Herr, ich bitte dich jetzt einfach für den Morgen, dass du selber redest, dass du jedem das schenkst, was er jetzt gerade brauchen kann und dass dein Licht darüber stehen darf und dein Segen. Amen. Guten Morgen miteinander. Auch allen Gästen ein herzliches Willkommen auch noch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich weiss nicht, was ihr denkt oder gedacht habt, wo ihr den Titel gelesen habt oder wenn ihr ihn jetzt gerade leset. Ich hoffe zwar, ihr habt ihn alle schon gelesen und habt alle so eins bekommen oder dürfen mitnehmen. Weil da drin findet ihr dann auch die Bibelstellen, die da nachher projiziert sind. Ausser eine, aber ihr merkt, die hebt sich ab durch die Schrift. Sonst sind alle drin. Eben, ich weiss nicht, was ihr gedacht habt bei diesem Titel. Es kommt vielleicht ganz etwas anderes, als ihr gedacht habt. Vielleicht erstaunt es euch, was wirklich kommt da. Mein Traum oder ein Traum? Ein Traum, das kann ein nächtlicher Traum sein. Ein Wunschtraum, eine Vision oder ein Lebenstraum. Das, was ich vor allem heute darüber reden will und euch vielleicht dann erstaunt, sind nächtliche Träume. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein Kanal, den man nicht so kennt, aber das ist auch ein Kanal, wo Gott möchte zu einem reden. Er hat ganz verschiedene Kanäle und je nach Typ Mensch braucht er mal so einen oder einen anderen, braucht ein Wort, eine Predigt, andere Menschen, Eindrücke oder sogar einen Traum. Und bei mir ist das eben auch schon vorgekommen, dass er einen Traum gebraucht hat. Das ist wirklich so etwas Ungewöhnliches vielleicht, aber ich möchte euch Mut machen, Gott zu hören auf ganz neue Art und Weise. Vielleicht mal unerwartet oder anders. Gerade in dieser Zeit heute, wo wir es so nötig haben. Und wenn ihr denkt, ja, das ist nichts für mich, ich träume sowieso nicht. Gott macht es bei jedem anders und ihr werdet auch merken, es kann auch sein, dass vielleicht jemand anderes einen Traum hat für euch. Es muss nicht immer gerade direkt so zu einem selber kommen. Aber bei mir ist es eben so, dass ich am Tag so viel schwätze, so viel denke und in der Nacht geht es noch weiter mit Schwätzen im Schlaf. Auf jeden Fall fegen da mir Wort und Gedanken durch den Kopf, das ist nie ruhig. Und dann braucht Gott manchmal wirklich noch einen anderen Kanal bei mir. Zum Beispiel ein Traum. Aber ich träume viel. Und gerade dann ist es auch wichtig zu prüfen, ist das irgendwie meiner Fantasie entsprungen oder etwas, das spezielle Bedeutung hat, das sogar göttlich ist. Und ich habe zwei Beispiele, die ich selber erlebt habe, wo ich das gut daran zeigen kann, auch wenn es schon länger her ist. Ein Traum führt recht weit zurück. Ich habe geträumt, dass ein Mensch am Boden gelegen ist und ich bin hin und habe den Mensch wiederbelebt. Und dann sind zwei Männer gekommen zu mir und haben gesagt, lass es sein, es ist gut. Ich bin verwacht und verschrocken. Und zwar verschrocken, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich würde ich den Menschen eher sterben, als ihn wiederbeleben. Das ist so gegen meine Natur. Zuerst würde ich das Desinfektionsmittel holen und. Es war ganz ungewohnt für mich. Und im Moment ist der Traum wieder in den Hintergrund gerückt, bis ein Telefon kam, ist am gleichen Morgen, dass mein Grossi gestorben ist. Unerwartet, total plötzlich. Sie ist frisch frisiert vom Coiffeur, heimgekommen, hat die Wäsche bereit gemacht zum Erledigen, ist ins Bett geschlafen und eingeschlafen. Und dann hat es mich gefroren, weil dann ist der Traum wieder da gestanden. Und ich habe gewusst, Gott hat mir zu verstehen gegeben, es ist gut, lass es sein. Sie ist bei mir angekommen. Und dort habe ich gemerkt, das war nicht irgendein Traum, nicht irgendeine Fantasie. Das war etwas Bedeutsames. Und Gott hat mich in diesem Moment teilhaben lassen am Geschehen, das gerade dann war. Und der Traum hat mir eine Trost und eine Gewissheit geschenkt. Es ist gut. Du kannst es sein lassen. Ich hatte auch noch mal einen Traum. Das ist auch sicher 20 Jahre oder mehr her. Eher mehr. Und zwar, dutzmal war ich auch am Bewerben. Und dutzmal war es so, dass auf einer Kindergartenstelle 100 bis 200 Bewerber waren. Also ein richtiges Gerangel um die Stelle. Und da denkt man ja, möglichst überall bewerben. Aber bei einer Stelle habe ich gewusst, es ist wesentlich, dass ich mir sicher bin, ob ich mich dort bewerbe oder nicht. Ich hatte einen Bezug bereits zu diesem Kindergarten, aber ich habe gewusst, ich muss sicher sein. Und dort habe ich auch geträumt. Und zwar habe ich geträumt, dass ich in diesem Kindergarten gestanden bin und es war alles anders gewesen. Es hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und noch auf andere Art ist dort mal bestätigt worden, lass die Finger davon. Und was ganz speziell war, man hat sich hier nicht erzählt, ich habe mich dort oder dort oder dort beworben, wir waren ja alles Konkurrenten voneinander. Und nur bei dieser Stelle war mir ganz bewusst, dass mir wirklich die Kollegin erzählt hat, ich habe mich dort beworben, ich habe mich vorstellen und in einem Nebensatz sagt sie zu mir, und dann haben sie mir noch gesagt, sie tun jetzt alles umbauen und es wird alles anders. Und dann ist mir bewusst geworden, was das für ein Geschenk war, eine Bestätigung mit dem Geschehen, das nachher war. Eine Bestätigung, wo der Traum bestätigt hat, dass das eben wirklich eine Wegweisung war. Lass die Finger davon. Ja, und darum muss man es manchmal vielleicht unter die Lupe nehmen bei so einem Traum. Ist das jetzt einfach mein Traum gewesen, eigene Fantasie oder eben etwas ganz Besonderes? Wenn es wirklich ein göttlicher Traum ist, dann sieht man das, an dem dass es Bedeutung hat. Es können mehrere Sachen zutreffen oder etwas. Von diesen Sachen, die ich jetzt hier aufgezählt habe. Man merkt, es hat Bedeutung, weil es ist nicht einfach die eigene Fantasie. Es kann Orientierung oder Ermutigung schenken. Es kann auch mal eine Warnung sein oder eine neue Chance geben. Eine Vision, nämlich eben göttlich. Und was immer ist, es wird bestätigt durch sein Wort, durch das, was geschieht, es wird bestätigt. Es bleibt nicht nur bei dem. Und das trifft auch zu auf die anderen Kanäle, die Gott braucht, um mit uns zu reden. Es wird bestätigt durch sein Wort und durch das, was geschieht. Und in meinem Fall von diesen zwei Träumen habe ich im ersten Traum eine Gewissheit bekommen, eine Trost bekommen. Du darfst es sein. Es ist gut. Und im zweiten Fall hat es mir Gewissheit gegeben für die richtige Entscheidung, eine Orientierung gegeben, wie es weiter gehen soll. Ein Traum von Gott soll nicht Angst machen, oh, ja, so etwas Schlimmes träumt, jetzt passiert dann sicher etwas. Nein, es soll eine Chance bieten, eine Lösung bieten. Genauso wie auch alle anderen Arten, wie Gott zu uns reden kann. Und mich hat es ganz neu fasziniert, als ich so ein bisschen gestöbert habe, was denn da für Träume in der Bibel vorkommen, was da für Menschen Träume hatten und was da geschehen ist. Der Josef und der Pharao sind mir da aufgepoppt. Der Gideon, der erstaunt euch sicher, ich komme dann noch darauf zurück. Der Salomo, der Daniel und der König Nebukadnezar. Und Träume rund um Jesu Geburt und Tod. Ich habe es neu wieder für mich entdeckt und es hat mich fasziniert, was ich da entdeckt habe. Beim Josef, wir kennen ihn. Die Ausgangslage, ich stelle mir vor, der Josef war auch so einer, der hat viel nachgedacht, viel geredet und die Brüder sowieso schon genervt, er ist noch der Liebling vom Vater. Und dann sagen sie noch, jetzt bist du mal ruhig, du mit deinen verrückten Träumen. Weil er nämlich geträumt hat, dass er mal wird über seinen Brüdern stehen und ihnen überlegen wird sein. Das ist die Ausgangslage. Aber die aktuelle Situation, die ich jetzt darauf hinweise, ist ganz eine andere. Nämlich, wo er im Gefängnis ist. Es ist noch nichts von diesem Traum eingetroffen. Und er ist einfach mal dort. Er hat selber Träume gehabt. Darum kennt er diese Art von Kanal, die Gott hier braucht. Und so geht er auch darauf ein, wo zwei Gefangene immer am Morgen berichten. Sie sagen nämlich, wir beide haben einen Traum gehabt, aber es gibt niemanden, der ihn deuten kann. Da sagte Josef, Deutungen sind Gottes Sache. Erzählt doch mal. Die zwei Gefangenen haben einen Traum. Und er sagt jetzt nicht zuerst, hey, ich habe im Fall auch einen Traum gehabt und prahlt mit dem. Er lässt einfach und sagt, ich kann nichts deuten, aber Gott kann es. Er ist in voller Demut. Aber mir zeigt die Situation hier, dass er immer noch daran festhält, dass Gottes Träume auch wahr werden können. Er hält immer noch daran fest, er hat die Verbindung immer noch zu Gott. Und er tut diesen zwei den Traum deuten. Und dann, was passiert? Er wartet weiter im Gefängnis und wartet und wartet. Und irgendwann hat dann der Pharao einen Traum. Und dann kommen sie wieder auf Josef zurück. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein bedeutungsvoller Traum war. Am Morgen fühlte er sich darüber innerlich beunruhigt, sodass er alle Schriftkundigen Ägyptens und alle Weisen des Landes rufen ließ. Er erzählte ihnen seine Träume, aber es war keiner da, der sie dem Pharao zu deuten vermochte. Da musste Pharao verwachen sein und gesagt haben, hey, das ist nicht einfach ein irgendein Traum. Das ist nicht einfach nur mein Traum. Der hat Bedeutung. Und mir gefällt das Bedeutungsvollste. Und wenn ihr das sucht, das findet ihr in der Mengenübersetzung. Das hat mich so speziell dank dem Mann, der ja die Sprache so geliebt hat, dass er das bedeutungsvoll reingenommen hat. Die haben gemerkt, das ist nicht irgendein Traum, das hat Bedeutung. Und so kommt er zurück auf Josef. Und was sagt der Josef da wieder? Der Pharao sagt, du kannst mir das sicher erklären. Fang mal an, erklär mir's. Und er sagt, oh nein, nicht ich. Aber Gott wird etwas kundtun, was dem Pharao Segen bringt. Und er erklärt ihm den Traum. Und er sagt dann auch, der Pharao hat zwei ähnliche Träume mit der gleichen Bedeutung gehabt. Und er sagt ihm dann sogar, hey, die sind so wichtig. Darum kommen sie zweimal. Dass aber der Traum sich dem Pharao zweimal wiederholt hat, das bedeutet, die Sache ist bei Gott fest beschlossen und Gott wird sie ohne Verzug ausführen. Er sagt ihm, der Traum wird dir Segen bringen und der Traum wird bestätigt, weil Gott wird es ausführen. Und wir wissen, nachher kommen 7 gute Jahre und 7 Jahre von Hungersnot. Und der Traum hat bewirkt, dass der Pharao, respektive Josef unter dem Pharao, das ganze Volk von Ägypten kann ernähren und auch umliegende, inklusive seiner ganzen Familie. Der Traum hat geholfen, dass er Vorsorge treffen konnte und ist zum Segen geworden. Der Gideon, da staunet er sicher. Wir kennen die Geschichte, die etwas vorher kommt. Nämlich der erste Teil. 30'000 Mann, ein Heer von 30'000 Mann, soll kämpfen gegen die Midianiter. Aber Gott sagt, nein, nein. Ich will nicht, dass die Völker das Gefühl haben, euer riesen Heer hat die Midianiter geschlagen. Ich will, dass sie erkennen, der Sieg ist nicht durch Menschenhand, sondern nur durch Gottes Hand gekommen. Schick gerade mal die heim, die Angst haben. 20'000 gehen heim, 2/3 gehen heim. Und am Schluss ist noch ein Häufchen von 300 Mann übrig, nachdem das Heer verkleinert worden ist. Und jetzt braucht Gideon wahrhaftig ein bisschen Ermutigung, mit dem Häufchen gegen die alle anzukämpfen, anzutreten. Und ich glaube, Gideon ist wahrscheinlich eher so ein Mann von Tat und praktisch veranlagt. Und der Traum ist nicht so sein, hätte ich jetzt gesagt. Das ist nicht so der Kanal, wo Gott ihn gerade so direkt persönlich erreicht hat. Aber was macht Gott da? Er redet ganz direkt zum Gideon und sagt ihm: Hey, geh mal ins Findesheer, geh hören, was die so zu berichten haben. Das wird dich ermutigen. Gott findet den Weg, wenn er im Gideon auch nicht gerade direkt den Traum schenkt. Er findet den Weg. Wir können sagen, ja, warum auch so kompliziert? Da ist mir ein Zitat gekommen. Die Wege des Herrn sind unergründlich, aber seine Ergebnisse sind beeindruckend. In derselben Nacht nun gebot ihm der Herr: Mache dich auf, ziehe gegen das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzuziehen, so steige mit dem knappen Pura zum Lager hinab. Wenn du dann belauscht hast, was man dort redet, wirst du alsdann den Mut in dir fühlen, gegen das Lager hinabzuziehen. Er redet mit dem Gideon höchstpersönlich, aber es reicht scheinbar noch nicht, um ihm den Mut zu geben. Er schickt ihn und sagt: Geh du mal bei den Finden hören, was die sagen. Muss bei allein ein riesen Heer von den Finden. Der Gideon geht mit dem Pura, nicht allein. Und er hört die zwei Soldaten miteinander reden. Und der eine sagt zum anderen: Hey, ich habe im Fall einen Traum gehabt. Ein riesen Lieb Brot ist auf unser Lager zugerollt, hat unsere Zelte umgerührt, dass sie umgekehrt angelegen sind. Und der andere sagt: Also das bedeutet nichts anderes, als dass der Gideon mit seinem Herr uns wird besiegen. Gott hat uns in seine Hand gegeben. Und das gehört Gideon. Und was ist seine Reaktion? Als nun Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich danksagend auf die Knie nieder, kehrte dann ins israelitische Lager zurück und rief: Auf! Der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und da ist mir aufgefallen, hey, er ist nicht zuerst zurück und hat Gott gedankt. Er tut, wo er ist, mitten dort im findlichen Lager oder am Rand, knündelt er runter und sagt: Danke, du hast uns den Sieg geschenkt. Es ist noch nichts anderes passiert, aber er war ermutigt und setzt es nachher in Tat um. Dann geht er zurück. Und da, was beeindruckt denn da? Erstens, hey, Gott hat direkt mit dem Gideon geredet. Schon da hat man doch das Gefühl, wow, das sollte doch länger. Aber er doppelt nochmal nach. Er offenbart seine Pläne durch das Maul der Find vom Gideon. Durch einen Traum, den er den findlichen Soldaten geschenkt hat. Und die selber müssen merken, hey, das ist bedeutungsvoll, dass sie einander das erzählen, dass das deuten. Das war nicht irgendein Traum. Die haben die Bedeutung auch erkannt. Und dieser Traum hier war zur Ermutigung für Gideon, gerade in diesem Moment. Der Salomo ist mir noch zu Sinn gekommen. Und plötzlich ist mir etwas aufgefallen. Ihr erinnert euch sicher, wo Gott sagt: Du wünschst du dir, was du möchtest, und ich gebe es dir. Und es heisst so: Da erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und sagte: Bitte, was ich dir geben soll. Im Traum ist das geschehen. Und im Traum betet Salomo um Weisheit. Und Gott sagt: Weil du das bittet hast und nicht alles andere, was du sonst noch haben könntest, möchte ich dir alles andere zufallen lassen. Langes Leben, Ehre und Reichtum. Es ist alles im Traum. Aber der Salomo verwacht und merkt es. Als nun Salomo erwachte, erkannte er, dass es ein bedeutungsvoller Traum gewesen war. Als er dann nach Jerusalem zurückgekehrt war, trat er vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brandopfer dar und richtete Heilsopfer her und veranstaltete ein Festmahl für seine Diener, für alle seine Diener. Er dankt und feiert, bevor irgendetwas passiert ist. Er erkennt, das ist ein göttlicher Traum gewesen, das ist nicht irgendeine Fantasie von mir. Da ist Gott selber in meinem Traum, hat er geredet, das ist eine göttliche, eine bedeutungsvolle Nacht gewesen. Und Gott wird mir all das noch schenken, das hat er in dem Moment gewusst und dankt bereits. Und das ist ein Traum. Durch diesen Traum hat im Salomo alle Segen zufallen, wo wir nachher lesen, dass er den auch gehabt und bekommen hat. Und da, der göttliche Traum, das war eigentlich auch ein Wunsch von Gott, dass der Salomo da seine eigenen Wünsche äußern darf und dass er ihm diese Wünsche erfüllen möchte und ihn segnen. Der Daniel, eigentlich müssen wir sagen, zuerst einmal der Nebukadnezar, der König Nebukadnezar. Der hat nämlich auch geträumt. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen bedeutungsvollen Traum, durch den er innerlich beunruhigt wurde, sodass es um seinen Schlaf geschehen war. Er ist so beunruhigt, weil er merkt, das war ein bedeutungsvoller Traum. Das war nicht irgendeine Fantasie. Ein bedeutungsvoller Traum, darum will ich die Bedeutung wissen. Aber er versteht sie nicht, aber er will sie wissen. Und er ruft alle im Land zusammen, die schriftkundig sind, Gelehrte sind und sagt ihnen, ich habe einen Traum gehabt und fühle mich nun beunruhigt. Durch das Verlangen, den Traum zu verstehen. Er weiß, da steckt mehr dahinter. Und er sagt ihnen nicht nur, sagt mir, wie der Traum, was das was für eine Bedeutung hat, sondern er sagt ihnen, also wenn ihr mir den Traum nicht gerade sagen könnt, den ich geträumt habe, dann zweifle ich auch an eurer Deutung. Ihr müsst mir zuerst den Traum sagen, dann weiss ich auch, dass eure Deutung richtig ist. Und wenn ihr das nicht könnt, werde ich euch in Stück reissen und eure Häuser in Schutt und Asche verwandeln. So wichtig war ihm das. Aber wenn ihr mir die Deutung geben könnt, dann werde ich euch alle Ehrungen und Gaben geben. Also los. Und die stehen alle da und sagen, das kann kein Mensch. Wir können das nicht. Also schickt der König Nebukadnezar, den Ariochus, seinen Leibwächter, wo alle Gelehrten muss umbringen. Und da drunter würden auch Daniel und seine Freunde fallen. Und wo der Arioch schon bei ihm ist, sagt Daniel, was hat der König für einen grausamen Befehl gegeben? Wieso hat er das gemacht? Und er bittet um eine Frist, wo er die Geschichte hört und sagt, ich brauche eine Frist. Und dann heisst es, dass Gott ihm eine nächtliche Vision gegeben hat. Das heisst nicht, er hat jetzt den gleichen Traum geträumt oder so, aber es heisst, Gott hat es ihm gezeigt. Er hat es erkannt. Und dann geht er zum König Nebukadnezar. Und auch das, und der sagt natürlich wieder, ja, kannst du es denn du? Und der Daniel sagt das Gleiche wie der Josef. Nein, ich kann es nicht. Aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt. Und dieser hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Und dann erzählt er ihm den Traum, er erklärt ihm den Traum und sagt, ein großer Gott hat dem König kundgetan, was in der Zukunft sich ereignen wird. Der Traum verdient vollen Glauben und seine Deutung ist zuverlässig. Ein göttlicher Traum, einer, der hier göttliche Geheimnisse enthüllt. Einer, der hier Zukunft enthüllt, bis hin in diese Zeit. Und der Nebukadnezar hat in diesem Moment keine Beziehung zu dem Gott. Er kennt das nicht. Er merkt einfach, das ist all anders als alles andere, was er bisher gekannt hat. Aber Gott gibt ihm hier eine Chance, zu erkennen, wie gross er ist. Gott selber schenkt ihm diese Chance hier. Und auf das aber reagiert Nebukadnezar auch so. Er sagt, es ist wahr. Euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und er kann Geheimnisse offenbaren. Nur deshalb konntest du dieses Geheimnis enthüllen. Er erkennt, das ist etwas ganz anderes, etwas Bedeutungsvolles. Auch später hat Daniel selber Träume, die in die Zukunft weisen. Und auch er erkennt, es ist bedeutungsvoll. Und darum hat er es aufgeschrieben, was er selber dann geträumt hat. Und er weiss, das wird sich in der Zukunft erfüllen. Rund um Jesu Geburt und Tod, dünkt es mir, Gott hat alle Register gezogen, weil er will um jeden Preis das Kind, Jesus, wo du noch so ungeschützt und klein ist, schützen. Er gibt den Sterndeuter einen Traum, dass sie noch jemand anders durch müssen, damit ja nicht der Herodes würde erfahren, wo das Kind ist. Er schenkt ihm Josef einen Traum, damit sie flüchten als Familie. Weil sie, die Sterndeuter, hierauf im Traume die göttliche Weisung erhielt, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Heimatland zurück. Nachdem die Sternleute abgereist waren, erschien auch dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und er sagt ihm dort auch, ich gebe dir dann wieder Entwarnung, wenn es sicher ist. Und nochmal geschieht das. Also beide haben hier einen Traum und eine Weisung, eine göttliche Weisung, schlagen einen anderen Weg ein oder flüchten. Auch eine Warnung, es ist gefährlich, geht weg. Und mir ist auch etwas aufgefallen hier. Im Josef erscheint der Engel im Traum. Der Maria ist er leibhaftig erschienen. Ja, also denkt, wahrscheinlich hätte es der Josef nicht so ganz können, hätte er es nicht ganz können verkraften, wie Maria, wenn ihm ein Engel liebhaftig erschienen wäre. Er hätte vielleicht einen Traum gebraucht. Das ist eine göttliche Warnung hier, eine Weisung. Und um den Tod von Jesus haben wir nochmal so eine Situation. Jesus steht vor dem Pilatus, vor dem Richter, der ihn schlussendlich verurteilen oder begnadigen kann. Und seine Frau, Pilatus, seine Frau, hat hier einen Traum. Während er, Pilatus, aber auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du mit diesem Gerechten nichts zu schaffen, denn ich habe heute Nacht im Traum viel um seinetwillen gelitten. Wenn das nicht ein göttlicher Traum wäre, dann wäre doch der nicht erwähnenswert. Dann würde man doch niemals da lesen, dass irgendeine Frau von irgendeinem Richter einen Traum gehabt hätte. Das wäre eine Warnung an Pilatus. Er hatte eine Chance gehabt, nicht Teil der Kreuzigung zu werden. Die Kreuzigung hat trotzdem stattgefunden, weil es Gottes Wille und Gottes Plan war, dass Jesus für unsere Sünden stirbt am Kreuz. Aber der Pilatus hatte die Chance gehabt, nicht Teil davon zu werden. Und seine Frau hat gemerkt, das ist ein bedeutungsvoller Traum, das ist nicht irgendeine Fantasie, nicht irgendein Traum von mir. Und Pilatus hat hier die Chance gehabt. Ich habe versucht zusammenzufassen, wer hat denn da alles Träume? Die Bauern. Der Josef hat seinen Traum gehabt, da war er ein Bauernsohn. Gefangene, die Mitgefangenen zu Ägypten. Auch ein Pharao. In einer höheren Position. Soldaten, sogar vom feindlichen Heer, beim Gideon. Könige, wie der Salomo Oder der Nebukadnezar. Handwerker. Der Josef. Das Nazareth, respektive das Bethlehem. Er war ein Zimmermann. Frauen wie Männer. Freunde oder Finde. Bedeutungsvolle Leute, bedeutsame Leute, wichtige Leute, aber auch völlig unwichtige Leute. Junge und Alte. Da ist mir ein anderer Spruch zu sehen gekommen. Auch eine schwarze Kuh gibt weisse Milch. Braune, gescheckete, egal wie, alle geben weisse Milch. Alle können einen Traum haben, alle. Und auch unabhängig davon, in welcher aktuellen Beziehung sie im Moment zu Gott gestanden sind da. Und das geschieht bis heute. Gott möchte uns alle erreichen. Und wenn es nicht durch einen Traum ist, braucht er einen anderen Kanal. Er möchte uns erreichen. Und er zieht alle Register. Was zeichnet so einen göttlichen Traum aus? Viele Sachen sind miteinander sogar eng verwoben. Es können auch mehrere Sachen sein. Ein göttlicher Traum kann eine Vision sein oder ist eine Vision, wenn es nämlich Geheimnis enthüllt, wie beim Daniel oder beim Nebukadnezar oder auch beim Pharao. Zukunft enthüllt. Eine Warnung. Wie bei der Kreuzigung von Jesus, wo es eine neue Chance sein konnte. Er warnt und schenkt gleichzeitig eine neue Chance oder eine Chance zur Umkehr. Es kann ein Auftrag sein und bietet dann auch eine Lösung. Wie beim Josef zu Ägypten, wo es eine Lösung gegeben hat. Hey, es ist ein Auftrag, jetzt müsst ihr euch in Vorräte zusammennehmen und vorsorgen für später. Oder ihr müsst gehen, eine Weisung, die Orientierung schenkt. Nehmt einen anderen Weg bei den Sterndeutern. Geht weg, flüchtet dort und dort hin. Und es kann zeigen, wo es weitergehen soll. Ein Traum, ein göttlicher, bringt Segen, wie wir beim Salomo gesehen haben. Oder auch, wo der Josef gesagt hat zum Pharao. Der Traum wird dir zum Segen werden. Er hat Bedeutung. Er ist bedeutungsvoll und Gott möchte, dass wir Bedeutung dann auch erkennen, dass wir sie verstehen. Es kann Trost und Ermutigung schenken, wie beim Gideon. Da sind ganz viele andere Punkte sicher auch noch drin. Es ist einfach so ein kleiner Ausschnitt davon. Und ob ihr jetzt Träume habt oder nicht, Gott braucht verschiedene Kanäle und er braucht sie so, dass wir es verstehen können. Er möchte, dass wir ihn verstehen, immer besser verstehen und dass es uns eine Hilfe ist, eine Orientierung. Und in seiner Liebe erreicht er Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise und so, dass gerade sie es verstehen können. Und man muss nicht denken, oh nein, jetzt habe ich so einen schlimmen Traum gehabt. Jetzt passiert sicher etwas ganz Schlimmes, sondern Gott hat etwas Spezielles vor. Und er lässt mich teilhaben daran und zeigt mir das in seiner Gnade. Und er will uns erreichen. Jedes auf seine Art. Habt ihr auch schon jemandem etwas erklären wollen und der hat es einfach partout nicht gecheckt? Das ist eben, weil wir so verschieden ticken. Aber Gott weiss, wie wir ticken. Und wir Menschen haben manchmal die Tendenz, sie so zu machen, wie wir das Gefühl haben, wir würden es verstehen oder uns würde es gut tun. Ja, da müssen wir an eine Situation denken, wenn jemand traurig ist und wir wollen Trost schenken. Ja, der eine findet, hey, am besten lass ihn völlig allein, dass er sich jetzt in der Trauer widmen kann und machst nichts. Und der andere findet, wir lassen ja auf keinen Fall keine Minuten allein. Wir bleiben immer bei dieser Person, dass sie auch nicht mehr traurig ist. Jemand denkt vielleicht, ja, du musst ganz viel reden mit ihr, dann vergisst sie es, dann ist sie abgelenkt. Und der andere findet vielleicht, du darfst ja nichts Falsches sagen. Die Person ist traurig, wenn du jetzt etwas Falsches sagst, ist es auch daneben. Sagst lieber gar nichts und schweigst sie an. Aber Gott kennt uns. Wir trampen manchmal ins Fettnäpfchen. Wir wissen manchmal nicht, wie der andere tickt und wie es dem anderen wohl tut. Aber Gott kennt uns. Und er zeigt uns etwas so, dass wir es verstehen und dass es uns entspricht, dass es uns wohl tut. Und das kann immer verschieden sein. Bei einem ist es ein Wort, beim anderen ein Traum, ein Eindruck. Oder es kann auch sein, dass du etwas für jemand anderen hast und umgekehrt. Auf ganz verschiedene Arten darf sein. Wie beim Gideon haben wir auch gesehen. Er hat es nicht selber gehabt, ganz allein. Er musste es bei jemand anderem hören. Eigentlich habe ich gedacht, der Titel ist gar nicht korrekt. Ein Traum oder mein Traum. Eigentlich müsste es heissen, sein Traum. Nämlich ein göttlicher Traum. Und Gott trifft es immer, wenn er etwas tut und sagt. Und ich habe jetzt viel von diesen Träumen zur Nacht geredet. Und da ist es wirklich wichtig zu erkennen, ist da jetzt irgendetwas oder ist es wirklich ein Hinweis von Gott, ein göttlicher, bedeutungsvoller Traum. Aber genauso ist es doch auch mit Träumen und Visionen im Leben. Auch da gibt es viele eigene Träume. Aber auch dort muss man gut schauen, sind es eigene Träume? Und wo sind denn da die göttlichen Träume? Wir möchten doch auch, dass die göttlichen Träume in unserem Leben verwirklicht werden können. Und das Angebot gilt jedem. Wenn Gottes Träume nämlich zu deinen Träumen werden, dann kann er unvorstellbar Grosses tun im Leben. Ob kurze Zeit oder lange Zeit, ob Riesenträume oder kleine Träume, wenn seine Träume deine werden, dann gibt es daraus etwas Wunderbares. Und du kannst es ihm total überlassen. Und er kann dir seine Träume enthüllen. Ich musste an Queen denken und habe mir überlegt, ist das ihr Lebenstraum gewesen, Queen zu werden? Sie wäre eigentlich nie dafür vorgesehen gewesen. Und doch glaube ich, man kann ein Ja sagen. Aber ganz besonders glaube ich auch, dass sie Gottes Traum da gefolgt ist. Zum Zeitpunkt von ihrem Tod hat sowohl über dem Buckingham Palace wie auch über Windsor Castle einen Regenbogen gehabt. Ein Zeichen von einer Verheißung. Und ich habe gestaunt, was für Aussagen, dass ich auf dem BBC gehört habe, also auf dem News-Kanal, nicht irgendwo, wirklich in den Nachrichten. Da sind Aussagen gekommen, wie sie ist geleitet worden durch ihren Glauben. Sie war gehalten gewesen in ihrem Glauben. Und sie hat sich voll und ganz gewidmet und hingegeben für das Königreich. Es war ihre Bestimmung gewesen. Und etwas ist mir ganz besonders herausgestochen. Alles, was sie angepackt hat, ist ihr gelungen. Das sind doch Spuren vom Segen von Gott. Alles, was sie angepackt hat. Und sie hat ihrem Königreich dient. Sie hat nämlich unterschrieben mit «Your Servant», «Euche Diener», «Euche Dienerin». Und ihre ersten Worte im Amt waren, «Gott, möge mir helfen, das Gelübde zu halten. Und er, ich will dem Königreich dienen, ob mein Leben lang oder kurz ist.» Sie hat ihrem Königreich dient bis ihren Tod. Und an ihrem Gesammer Alter spielt keine Rolle. Sie hat immer daran festgehalten. Nicht sie ist zuerst gekommen, sondern ihr Reich. Und das können wir doch auch so nehmen. Sein Reich soll zuerst kommen. Sind wir bereit, Gottes Traum, Gottes Vision für unser Leben über unseren Träumen zu stellen, damit er das Grosse vollbringen kann und damit wir seinem Königreich dienen können? Das geht uns alle an. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir dürfen an dem festhalten, was du vorhast. Und uns sehnen danach, was deine Träume sind, was deine Visionen für unser Leben sind, ob lang oder kurz, dass wir uns so hegen für dein Königreich, wie die menschliche Queen sich für ihr Königreich und auch für dich hegen hat. Ich bitte dich von ganzem Herzen, schenke uns das offene Herz, dich zu hören und was du möchtest in unserem Leben. Amen.